sagt Ahab. O Weisheit, o Weisheit, was für Hohes und Wahres fassest du in dir? Und wie ungeheuer dumm ist unser Eins dagegen? Es ist eine ewige Wahrheit, dass nirgends etwas entstehen kann, wenn zuvor nicht eine kämpfende Tätigkeit vorausgeht. Und ich wollte doch nun sogleich zu den Bethlehemiten gehen und sie zu beleuchten anfangen. Oh, ich, Mittelpunkt aller Dummheit, sagen doch die Weisen der Griechen, jede Tätigkeit wird durch einen Kampf bedingt und jeder Effekt ist die Folge dessen. Und ich sah das nicht ein. Wie kommt es, dass ich's nun einsehe? Ja, so bei Menschen in seinem Innern nicht ein rechter Kampf mit sich selbst und seinen verschiedenen Lebenselementen vorangeht, ist alles eitel, was man mit ihm von außen her vornimmt. Ich bin nun völlig im Klaren über die instruktiven Lebensverhältnisse des Menschen, und ich möchte hier beinahe einen Hauptlebensgrundsatz aufstellen und glaube, dass ich das Ziel eben nicht zu weit verfehlen dürfte. Sage ich, lass ihn hören. Ich will ihn in mir nicht eher beschauen, als bis du ihn ausgesprochen hast, sagt Ahab. Was sich der Mensch von seinen ihm vom Anbeginne verliehenen Eigenschaften nicht zuvor selbst gegeben hat, das kann, ohne ihn zu verderben, ihm kein Gott geben. Gott sind wohl alle Dinge möglich, aber der Mensch gewinnt dabei nichts. Wer sich zuvor nicht selbst erkennt, wie soll er jemand anderen und endlich gar Gott erkennen? Das wäre mein Grundsatz. Herr, bin ich weit vom Ziele? Sage ich, nein, Freund Ahab, wahrlich. Du hast nun den Nagel fest auf den Kopf getroffen. Also ist es, was sich der Mensch mit seinen ihm verliehenen Kräften nicht als selbsttätig verschafft, das kann und darf ihm auch Gott nicht verschaffen, ohne ihn zu richten. Darum seid denn auch alle nicht eitel pure Hörer meines Wortes, sondern eifrige Täter desselben, so werdet ihr erst dessen Segnungen in euch wahrzunehmen anfangen. Denn das Leben ist ein Tun und kein Müßigstehen der Kräfte, durch die das Leben bedingt ist. Und so muss das Leben auch durch die gleich fortwährende Tätigkeit der sämtlichen Kräfte desselben sogar für ewig erhalten werden. Denn in dem sich zur Ruhe legen, waltet kein bleibend Leben. Das gewisse Wohlgefühl, das euch die Ruhe beut, ist nichts als ein teilweiser Tod der zum Leben erforderlichen Kräfte. Wer dann stets mehr und mehr an der tatlosen Ruhe, besonders der geistigen Lebenskräfte, ein behagliches Wohlgefallen findet, der schiebt sich dadurch eben auch stets mehr dem wirklichen Tode in die Arme, aus denen ihn auch kein Gott gar zu leicht mehr befreien wird. Ja, es gibt auch eine rechte Ruhe, voll Lebens, aber die ist in Gott und ist für jeden Menschen ein unnennbar beseligendes Gefühl der Zufriedenheit nach dem Willen Gottes tätig zu sein. Dieses beseligendste Zufriedenheitsgefühl und die klarste Erkenntnis, wahrhaftig nach der Ordnung Gottes gleichfort gehandelt zu haben, ist die bewusste rechte Ruhe in Gott, die allein voll Lebens ist, weil voll Tatkraft und Handlung danach. Jede andere Ruhe, die in einem Aufhören der Lebenskräfte besteht, aber ist, wie schon gesagt, ein wahrer Tod, insoweit als inwieweit die verschiedenen Lebenskräfte sich der Tätigkeit entzogen haben und dieselbe nicht wieder ergreifen. Versteht ihr solches? Sagt Judas Ischariot: Herr, wenn so, da sollte der Mensch den Schlaf fliehen wie eine Pestilenz. Denn der Schlaf ist doch auch eine Ruhe von einer Anzahl, wenn schon äußerer, Lebenskräfte, sage ich. Allerdings, darum werden Langschläfer auch nie ein besonders hohes Alter erreichen. Wer seinem Leibe in der Jugend 5 Stunden und im Alter 6 Stunden Schlafruhe gönnt, der wird auch zumeist ein hohes Alter erreichen und wird lange ein jugendliches Aussehen behalten. Während ein Langschläfer bald altert, ein faltiges Gesicht und graue Haare bekommt und im etwas vorgerückten Alter wie ein Schatten einhergeht. Wie aber der Leib durch zu vielen Schlaf stets mehr und mehr tot wird, ebenso und noch bei weitem mehr wird es die Seele, wenn sie mehr und mehr nachlässt in ihrer Tätigkeit nach meinem Worte und Willen. Wo aber der Müßiggang sich einmal in eine Seele eingenistet hat, da nistet sich auch bald das Laster ein. Denn der Müßiggang ist nichts als eine sich selbst wohltuende Liebe, die jede Tätigkeit für jemand anderen umso mehr flieht, weil sie im Grunde des Grundes nur das will, dass alle anderen zu ihren Gunsten und Nutzen arbeiten sollen. Darum hütet euch insbesondere vor dem Müßiggang, denn dieser ist ein wahres Samenkorn für alle möglichen Laster. Als Beispiel mögen euch die verschiedenen Raubtiere dienen. Seht, diese Tiere setzen sich nur dann in eine verderbenbringende Tätigkeit, wenn sie ein brennender Hunger antreibt. Haben sie einen Fraß erbeutet und ihren Hunger gestillt, so begeben sie sich alsbald wieder in ihre Höhlen und ruhen da oft tagelang. Besonders die Schlangen. Betrachtet nun einen Räuber und Mörder dagegen. Dieser sonst aller Arbeit scheue Mensch, eigentlich Teufel im Fleische, liegt tagelang in irgendeinem seiner Raubnester. Nur wenn die Laurer ihm vermelden, dass eine reiche Karawane bei seinem Raubneste vorüberziehen werde, da erst setzt er sich mit seinen Gesellen auf die Mitlauer und fällt dann die kommende Karawane rücksichtslos an und raubt sie aus und ermordet die Kaufleute, auf das er nicht verraten werden möchte. Und das ist eine Frucht des Müßiggangs. Darum noch einmal gesagt, hütet euch vor allem vor dem Müßiggang, denn er ist der Weg und die breite Tür zu allen erdenklichen Lastern. Nach getaner Arbeit ist eine mäßige Ruhe gut den Gliedern des Leibes, aber dafür eine übermäßige schlechter als gar keine.